SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Hallo und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz.
Bei uns gibt es eigentlich kein Papier mehr. Das ist alles digital. Materialerfassung, Zeiterfassung, da waren wir ganz stolz drauf. Und jetzt bricht es uns Knick.
Sagt die Chefin einer pfälzischen Druckerei, die Opfer des Hackerangriffs auf einen IT-Dienstleister in den USA geworden ist. Wie sie und ihr Unternehmen damit zurechtkommen und welche Folgen solche Cyberattacken ganz konkret für Firmen haben können, hören Sie gleich. Außerdem spreche ich mit einem Gastwirt, der einfach kein Personal findet und für den Tourismus dieses Jahr wenig Hoffnung hat. Nach unserem Brief der Woche und unserem Expertentipp stellen wir Ihnen einen jungen Lagerlogistiker vor, der für sein Leben gerne Stapler fährt und mir beigebracht hat, wie man ordentlich ein Paket verpackt. Aber jetzt erstmal zum Hackerangriff. Da haben Hacker die Verschlüsselungstechnologie eines amerikanischen IT-Dienstleisters lahmgelegt und 70 Millionen Dollar Lösegeld gefordert vergangene Woche. Das mutet an wie moderne Piraterie. Man denkt dann immer, ach ja, das ist ja alles weit weg. Der IT-Dienstleister sitzt doch in Amerika. Aber von den mehr als 1000 betroffenen Unternehmen sitzen auch einige in Deutschland. Zum Beispiel eine kleine Druckerei aus Grünstadt in der Pfalz, die ihre digitale Datenbank auf den Servern des amerikanischen IT-Dienstleisters liegen hat. Seit dem Angriff herrscht in der Firma Ausnahmezustand, wie SWR1-Reporter Wolfgang Brauer berichtet.
Die Druckmaschinen beim Etikettenhersteller Kilian Druck in Grünstadt in der Pfalz laufen zum Glück noch. Aber viele Computer sind lahmgelegt. Etliche Beschäftigte können deshalb nicht arbeiten, auch von zu Hause aus nicht, klagt Firmenchefin Silke Krajewski.
Meine Arbeitsvorbereitung und die Verwaltung sind fast komplett zu Hause, weil wo nichts ist, kann man nichts machen. Also wir sind roundabout 80 Mitarbeiter und ich würde schon sagen, dass 30 zu Hause sind.
Sie bemerkte die ersten Anzeichen des Hackerangriffs schon am vorletzten Freitag, wusste aber nichts damit anzufangen.
Auf einmal ging kein einziges Office-Programm mehr zu öffnen und ich habe komische Dateien gesehen, so will ich es mal sagen. Und da habe ich gedacht, naja, der Rechner ist kaputt. Habe wieder zugemacht, habe meinen alten Rechner genommen und da ging dann alles.
Doch dann kam die Meldung vom Hackerangriff. Der IT-Experte der Firma reagierte zwar schnell, trotzdem standen viele Räder in der Etikettendruckerei erstmal still. Arbeitsprozesse mussten schnell verändert werden. Wiebke Wagner ist in der Firma für Logistik und Produktion zuständig.
Hab dann gesagt, sie sollen halt umstellen auf das Herkömmliche. Das heißt, Zettel schreiben wieder, haben dann alles wieder per Hand ausgefüllt.
Das dauert aber viermal so lange wie elektronisch. Hinzu kommt, die fertigen Rollen mit Etiketten sind zum Teil ohne System im Lager abgelegt. Nur im Computer ist hinterlegt, wo sie sich genau befinden.
Gelagerte Kundenware und dergleichen ist eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Dabei hatte die Druckerei gerade erst eine sechsstellige Summe für neue Computer und einen IT-Dienstleister investiert, der sich jetzt als Schwachstelle entpuppte. Firmenchefin Silke Krajewski.
Nachdem Corona angefangen hat, haben wir eigentlich nochmal einen wahnsinnigen Digitalschub gemacht letztes Jahr. Bei uns gibt es eigentlich kein Papier mehr. Das ist alles digital. Materialerfassung, Zeiterfassung, da waren wir ganz stolz drauf. Und jetzt bricht es uns Knick.
Auch finanziell könnte der Schaden erheblich sein. Es werden Zusatzkosten auf die kleine Firma zukommen.
Ich denke, dass es fünfstellig ist mindestens. Und für einen Mittelständler ist das halt auch eine hohe Summe.
Unterstützung bekommt sie von ihren Kunden und Mitarbeitern.
Also die haben Verständnis, wir haben auch ganz tolle Mitarbeiter hier, die immer sehr, sehr flexibel sind, die auch schon gesagt haben, hör zu, wenn das wieder geht, ich komme dann auch Samstag rein oder ich mache meinen freien Tag, lege ich wie anders. Also die arbeiten da alle mit, weil es ist ihr Unternehmen, damit wissen auch viele, das sind 40 Jahre da, die sagen, wir tun alles, dass es hier weitergeht und gut weitergeht.
Eines ist für Silke Krajewski aber jetzt schon sicher, sie muss noch mehr für die IT-Sicherheit tun, wenn sich so ein Szenario nicht noch einmal wiederholen soll.
Also wir sind jetzt schon dabei, vorhin so einen Notfallplan zu machen. Also wir werden mehr Dateien in die Cloud legen, wo wir drankommen. Ja, und wir müssen halt auch jetzt mit dem ITler sprechen, was er für Sondersicherungen macht, dass man halt da nochmal Maßnahmen trifft.
Sagt Firmenchefin Silke Krajewski. Ihre Firma in Grünstadt ist direkt betroffen von dem Hackerangriff auf einen amerikanischen IT-Dienstleister. Endlich wieder Biergarten. Die Restaurants sind nach der monatelangen Corona-bedingten Schließung wieder mehr oder weniger gut gefüllt. Doch nicht überall läuft es reibungslos. Da fehlt die Gabel, dort wartet man eine Stunde lang auf die Speisekarte und hier wurde das Essen komplett vergessen. Das Personal ist häufig schlicht überfordert, weil zu wenig Servicekräfte im Einsatz sind. Viele Aushilfs- und Saisonkräfte sind während des siebenmonatigen Lockdowns in andere Länder oder Berufe abgewandert. Der Gastronom Peter Gödert aus St. Goar in Rheinland-Pfalz hat in dieser Sendung vor den Pfingstferien geschildert, warum Personal gerade Mangelware ist. Jetzt sprechen wir wieder mit ihm. Hallo, Herr Gödert.
Ja, hallo, Frau Stadler, grüße Sie.
Herr Gödert, hat sich Ihr Personalproblem seit unserem letzten Gespräch etwas entspannt?
Nein, kann ich bestätigen, was Sie eben gesagt haben. Wir verlieren rund 30%, wenn nicht sogar 40% an Aushilfen. Die Zeit war zu lang. Die Mitarbeiter, die noch bei uns sind, weil wir sie über die Kurzarbeit behalten haben, müssen das Doppelte leisten. Die sind an den Grenzen ihrer Belastbarkeit. Wir machen Dienstleistungen am Gastservice, im Biergarten. Die Leute wollen an der frischen Natur sein, freuen uns auch, dass sie da sind. Aber unsere Mädels müssen laufen, laufen, laufen. Die sind am Abend schlicht ergreifend fertig.
Sie haben ja auch einen recht großen Biergarten, 250 Plätze. Wie kommen Sie denn dann jetzt trotzdem zurecht? Sie haben keine Plätze geschlossen.
Wir haben mit unserem Personal gesprochen und jeder hat mir signalisiert, okay, du schaust nach Entlastung und wir gucken, dass wir das gewuppt kriegen. Also Hochachtung vor meinen Mitarbeitern, wie die momentan diese Geschichte da draußen vor unseren Gästen stemmen. Auch ich hatte jetzt am Wochenende mal eine Krise mit Mitarbeitern. Eine Aushilfe ist mir dann einfach abhanden gekommen. Die konnte nicht mehr.
Ist denn Besserung wenigstens in Sicht? Sie haben ja eine große Anzeigenkampagne gestartet, um eben Servicekräfte zu bekommen.
Ich sehe keine Besserung, sondern ich sehe gerade das Gegenteil. Unsere Mitarbeiter waren alle im Boot, die machen mit, die sind zufrieden. Aber auch die kommen und sagen, du Peter, ich würde auch gerne mal ein freies Wochenende haben. Du Peter, ich möchte auch gerne mal normale Schichten haben. Und wir konnten die Aushilfen nicht mitnehmen, die verlieren wir. Und die anderen, die saisonbedingt gekündigt wurden, die haben sich was anderes gesucht. Die sind raus aus der Branche und sind jetzt in Bereiche drin, die sicherer sind. Und sagen, wir wollen Gastronomie nicht mehr haben. Und ich glaube, wir werden Riesenprobleme kriegen. Sie haben angesprochen, unsere Gäste müssen auch warten. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir Mitarbeiter? Und dann haben wir gesagt, wir drehen einen Film im Rebstock und im Rebstockgarten. Hauptdarstellerin im Gastronomiebereich gesucht. Eine ganze Seite. Und Resonanz gegen null.
Also diese Kampagne haben Sie dann quasi ins Lokalblatt gehievt und bis heute keine Bewerbung bekommen.
Also ob da noch was kommt, ich glaube es nicht.
Jetzt hat Rheinland-Pfalz auch noch eine Marketingkampagne gestartet, um Touristen ins Land zu holen. Sie haben ja nicht nur den Biergarten, sondern auch ein Hotel. Ja, was erhoffen Sie sich jetzt vom Sommer? Wird das trotz der Personalprobleme doch noch ein gutes Jahr für die Hotellerie und Gastronomie?
Ich sage nein. Das Wetter spielt nicht mit. Jetzt haben wir mal viel Regen. Jetzt die letzten zwei Tage war unser Biergarten zu. Und wenn ich Rheinland-Pfalz sehe, und das ist ungefähr so, wissen Sie, mitten in der Krise fangen die an zu träumen, wie es danach aussehen soll und wollen da eine Urlaubskampagne machen. Hätten die uns früh genug ein Planziel gegeben und unseren Bürgern gesagt, ihr könnt in Deutschland ab Juni Urlaub machen, ohne Test oder weniger Test und weniger Auflagen, dann würde ich sagen, okay, das passt. Aber jetzt, kurz vor der Ferie, wie wollen die das dann alles planen? Die, die ihren Urlaub geplant haben, sind weg. Ich merke das, der Biergarten bei Sonnenschein passt. Da holen wir verlorene Umsätze rein bis Ende September. Und unser Hotel beginnt aber erst ganz langsam zu laufen. Was ich feststelle, ist gegenüber 2020, dass 21 schlechter ist. Also wir haben weniger Touristen im Rheintal. Wir sind positiv gestimmt, weil wir kommen aus der Krise heraus, weil wir haben halt Eigentum, wir haben gute Mitarbeiter, wir sind anders da aufgestellt, aber wir nicht wissen, die Kollegen, die hohe Pacht bezahlen müssen. Es ist ein Schwierigkeitsgrad.
Was ist Ihre Hoffnung? Wann wird wieder alles so sein wie vor der Pandemie? Wann geht es Ihnen wieder gut?
Ich sehe natürlich die Zukunft. Ich bin ein positiver Mensch. Wir sind Rheinländer, wir sehen sowieso alles positiv. Ja? Aber die Entwicklung wird uns noch in 22, 23, 24 noch begleiten. Wir wissen nicht, was mit den Mutationen ist. Die Politik gibt keine Linien heraus. Was soll denn Rheinland-Pfalz? Wir machen ein Sommerprogramm. Warten Sie mal ab, im Oktober sagt unsere Frau Landesmutter wieder Herbergsverbot. Das hat sie ja letztes Jahr nach einer Woche wieder zurückgenommen, aber da waren bei uns alle storniert. Solange wir keine klaren Ziele haben, sehe ich keine Besserung.
Herr Gödert, da bleibt mir nur, Ihnen die Daumen zu drücken, dass der Sommer doch noch einigermaßen wird für Sie und Ihre Kollegen.
Frau Stadler, ja.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Er kennt sich bestens aus im Paragraphendschungel rund um den Arbeitsplatz. Und er hat auch eine Antwort für Herrn Beck aus Neuwied. Der möchte wissen, gilt die Arbeitszeit von maximal 48 Stunden pro Woche auch für Abteilungsleiter und Provisionsempfänger? Hier die Antwort von Michael Felser.
Es ist so, dass das Arbeitszeitgesetz für alle Arbeitnehmer gilt. Egal, ob die jetzt Vorgesetzte sind oder Provisionsempfänger, Außendienstler, egal, das Arbeitszeitgesetz gilt immer und damit auch die wöchentliche Höchstarbeitszeit. Ein Unterschied besteht nur bei den leitenden Angestellten, das heißt für leitende Angestellte, weil die Unternehmerfunktionen in größeren Betrieben jedenfalls wahrnehmen, gilt das Arbeitszeitgesetz nicht. Aber leitender Angestellter ist eigentlich sehr selten. Das ist ein sehr enger Begriff. Also leitender Angestellter sind meistens Personalchefs, die selber kündigen und einstellen dürfen. Der Chefarzt zum Beispiel. Deswegen gehe ich davon aus, dass hier auch der normale Abteilungsleiter von diesem Arbeitszeitgesetz erfasst wird.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Deutschland steckt im Wahlkampf. Bei der CDU gibt es deshalb jetzt Zoff um Wahlplakate, weil eine Polizistin auf einem der Plakate gar keine Polizistin ist. Das hat den stellvertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, zu folgendem Spruch veranlasst: Wir sind für alle Bürger da, nicht die Garnitur für Wahlprogramme. Tja, da muss CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak jetzt wohl ein bisschen aufräumen. Jedenfalls schreibt Jan Seidel ihm unseren Brief der Woche.
Lieber Paul Ziemiak, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Ist ja auch wichtig, im Wahlkampf mal ein bisschen Freude zu haben bei dem ganzen Rumgepampel im Moment. Da stellen Sie in dieser Woche Ihre epochale Plakatkampagne mit Polizisten, Dachdeckern und Ärzten vor und dann kommen gleich alle und finden das wahnsinnig belanglos, klischeehaft und lahm. Aber ganz ehrlich, was sollten Sie denn machen? Die letzten Jahrzehnte haben Sie immer Angela Merkel plakatiert und dann ist die plötzlich nicht mehr dabei. Und einfach nur schreiben, so wie immer, nur mit einem anderen, das bringt's ja auch nicht. Ein bisschen doof, lieber Paul Ziemiak, jetzt hat sich auch noch die Gewerkschaft der Polizei beschwert, weil nämlich rausgekommen ist, dass die Leute, die sie auf ihren Plakaten abgebildet haben, gar nicht echt sind und sich die Polizei missbraucht fühlt. Die Frau in der Polizeiuniform ist keine Polizistin, sondern Mitarbeiterin von CDU Online und die Frau im weißen Kittel auf dem Plakat ist gar keine Ärztin, sondern stellvertretende Parteisprecherin. Gut, viele sagen jetzt, der Laschet ist ja auch kein richtiger Kanzlerkandidat, sondern nur ein CDU-Eumel, der so aussieht. Aber das ist natürlich fies und politisch sicher nicht korrekt und es entspricht ganz sicher nicht den Umfragewerten. Trotzdem, lieber Paul Ziemiak, nachdem Annalena Baerbock mit ihrer frisierten Biografie und ihrem zusammenkopierten Buch den Grünen ins Knie geschossen hat, kommen jetzt Sie mit so einem hirnrissigen Manöver. Es klingt vielleicht ein bisschen nach Verschwörungstheorie, aber kann es sein, dass eigentlich gar keiner von Ihnen diese Wahl im September gewinnen will? Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Fan Jan Seidel.
Bald starten in Rheinland-Pfalz die Ferien, in Baden-Württemberg in wenigen Wochen dann auch. Und für tausende junge Menschen ist die Schule dann vorbei. Für immer. Aber was kommt dann? Mache ich eine Ausbildung? Gehe ich studieren? Und welchen Beruf will ich später überhaupt haben? Mit unserem Berufe-Podcast Zeig mir deinen Job wollen wir ein bisschen Orientierung bieten.
Zeig mir deinen Job.
Wir stellen junge Menschen und ihre ganz persönlichen Traumjobs vor. Zum Beispiel Janek Juncker. Er ist Lagerlogistiker bei einer mittelständischen Firma in Bad Wildbad im Schwarzwald. Ich habe ihn getroffen und durfte sogar selber mit anpacken. Erstmal habe ich mir seinen Beruf aber ganz genau erklären lassen.
Was ist denn die größte Herausforderung, die du so hast beim Einpacken, Verladen?
Immer zu gucken, dass es auch passt in die entsprechenden Kartons oder dann auch auf dem LKW. Wir haben verschiedene lange Güter. Das heißt, diese Packstücke sind auch entsprechend verschieden. Das heißt, es ist nicht 0815 auf dem LKW, das geht immer nach dem gleichen System, sondern jedes Mal neu sich überlegen, wie kriege ich es auf den LKW.
Also so ein bisschen wie Tetris für Große.
Ja, das trifft's.
Du hast sehr gelacht, als du gerade gesagt hast, du bist Lagerlogistiker geworden, weil du so gerne Stapler fährst.
Ja.
Echt jetzt?
Also seit ich Stapler fahre, es macht Spaß, wenn man dann mit entsprechender Geschwindigkeit, 10 km/h reden wir hier, wenn man dann mal eine 360 Grad, eine 180 Grad Drehung geschwind machen kann, das macht einfach nur Gaudi.
Dein Job in 60 Sekunden.
Wir schauen jetzt mal auf die grundlegenden Fakten. Was ist das Beste?
Stapler fahren.
Das Schlimmste?
Auspacken wieder.
Wie ist es mit der Kohle?
Ja, ist okay hier.
Was wolltest du eigentlich werden?
Ich hatte nie so einen richtigen anderen Wunsch.
Was sind die Klischees?
Ja, faul, schafft nichts und immer unpünktlich. Und dann natürlich auch ein bisschen dumm. Naja, die dumme Lagerfuzzis.
Oje, wie gehst du damit um, wenn dir jemand sowas sagt?
Dann erkläre ich ihm mal, was mir alles macht und dass er das da oben so schön in seinem Büro sagen kann. Aber wenn es unten nicht klappt, dann hat er sein Problem.
Ich glaube auch, jetzt langsam kann ich mich nicht mehr länger drücken. Die Job-Challenge steht an. Wir wollen ja richtig mitbekommen, wie sich dein Job anfühlt. Und eigentlich wollte ich Stapler fahren, weil du das ja so gerne machst. Das geht aber nicht aus versicherungstechnischen Gründen. Was hast du dir stattdessen
überlegt? Genau, wir haben quasi eins unserer Bioanalytik-Geräte hergeholt, das wir verpacken können zusammen.
Weißt du was? Ich kann nicht mal ein Buch einpacken, ohne dass man sieht, das hat ein Mensch völlig ohne Talent gemacht. Deshalb ist das wirklich eine Herausforderung für mich. Also das größte Stück kommt jetzt nach unten. Sieht das gut aus?
Ja, es sieht so gut aus.
Das finde ich immer am schwierigsten beim Geschenkverpacken, ne? Diese Ecken.
Also Geschenke verpacken kann ich inzwischen auch besser.
Ich habe jetzt, glaube ich, relativ lange gebraucht, dieses Paket zu verpacken. Wie lange brauchst du normalerweise dafür?
Bei dem Gerät mit Palette wahrscheinlich so 20 Minuten. Du hast ja gemerkt, das Gerät ist ein bisschen schwieriger. Also deswegen, das dauert dann schon seine Zeit.
Du bist ja den ganzen Tag irgendwie in Action, ne? Du sitzt wenig am Schreibtisch, sondern bist eigentlich immer in Bewegung.
In den ersten Wochen, wo ich hier nur gearbeitet habe, ich glaube, ich hatte Muskelkater nur vom hier rumlaufen. Ich mache hier das Tor zu und dann schließe ich zu und jetzt gehe ich in Feierabend.
Der Lagerlogistiker Jannik Junker macht Feierabend. Was ich noch erlebt habe bei meinem Praktikum beim Lagerlogistiker, das können Sie gerne nachhören in unserem Podcast Zeig mir deinen Job. Den finden Sie im Internet unter zeigmirdeinenjob.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und natürlich stellen wir da auch noch andere Berufe vor, zum Beispiel ein Baumpfleger, eine Bestatterin oder eine Konditorin hatten wir auch schon dabei. Und das war SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler. Ich sage Tschüss.